Nachdem die russischen Angriffe gehen weiter. Wie kann man die Ukraine im Abwehrkampf weiter unterstützen? Thema heute in Berlin. Die Nachrichten hat Jonas Ziegler.
Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin mitgeteilt. Nach Angaben des CDU-Politikers werden die Verteidigungsminister beider Länder noch heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Merz betonte, dass es keine Reichweitenbeschränkungen geben werde. Die Ukraine könne sich mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland verteidigen. Details wollte er nicht nennen. Merz und Selenskyj kündigten außerdem gemeinsame Regierungsgespräche noch in diesem Jahr an. Dabei sollen die Ministerinnen und Minister beider Kabinette zusammenkommen. Die Bundesregierung hat Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat sich darauf geeinigt, dass eine Einbürgerung nicht mehr nach 3, sondern erst nach 5 Jahren möglich sein soll. Außerdem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder.
Die Bundesregierung hat 2 neue Beauftragte im Gesundheitswesen ernannt. Einer davon ist der Virologe Streeck, der neuer Drogenbeauftragter wird. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Kahn-Meurer.
Der 47-jährige CDU-Politiker will mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund aufklären und nicht belehren. Er will vor allem junge Menschen besser schützen vor Sucht, digitalen Risiken und neuartigen Drogen. Karin Staffler von der CSU übernimmt die Aufgabe der Pflegebevollmächtigten. Die 43-jährige gelernte Biochemikerin wird sich künftig einsetzen für pflegebedürftige Angehörige und Pflegekräfte. Ihr geht es vor allem um eine unbürokratische und verlässliche Unterstützung.
Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte das Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichten, weil er sein Eigentum als Folge des Klimawandels bedroht sieht. Die Klage wurde aber vom Oberlandesgericht Hamm abgewiesen. Aus Hamm Daniel Kur.
Nach fast 10 Jahren hat er den Prozess am Ende doch verloren. Der peruanische Bauer Saul Luciano Liua. Der Grund für das Urteil? Die Richter schätzen die Gefahr als sehr gering ein, dass das Haus des Klägers in Peru von Wassermassen überflutet werden könnte. Sie folgen damit der Einschätzung von Gutachtern. Der Peruaner wollte RWE als größten CO2-Emittenten Europas für den Klimawandel mitverantwortlich machen. Konkret forderte er von RWE, sich an den Kosten für Schutzmaßnahmen zu beteiligen, damit ein Gletschersee nicht über die Ufer tritt und sein darunterliegendes Haus überflutet. Doch das sieht das Gericht anders.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für den Sommer rechne sie mit tendenziell steigenden Arbeitsmarktzahlen. Auch in Brandenburg ist der Aufschwung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. Dort waren nur gut 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai sogar gestiegen auf insgesamt gut 218.000. Für die deutschen Tennisdamen sind die French Open in Paris schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin ist Eva Lys in der 2. Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer 1 verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Pankow 13 und in Tempelhof 19 Grad, in Fürstenberg 14 und in Rüdersdorf 21 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. In der Nacht bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine. Ja, diese Botschaft hatte Bundeskanzler Friedrich Merz in seinen ersten Wochen im Amt immer wieder ausgesandt, auch bei seiner Reise neulich nach Kiew. Heute nun, da hat Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj zu Gast, Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald, über seine Begegnung mit Friedrich Merz am Mittag.
Deutschland stehe weiterhin fest an der Seite der Ukraine, so Friedrich Merz. Ziel sei ein dauerhafter Frieden in dem Land und Sicherheit in ganz Europa, so der Bundeskanzler. Aber
die massiven Luftangriffe, insbesondere auf die Stadt Kiew vom Wochenende, sprechen nicht die Sprache des Friedens, sondern sie sprechen die Sprache eines aggressiven Angriffskrieges.
Im Gespräch habe man sich darauf verständigt, dass Deutschland die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen und die Unterstützung ausbauen werde. Die Verteidigungsminister beider Länder werden noch heute eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen. Darin geht es um die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, so Merz.
Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Nach den Gesprächen im Kanzleramt wird Selenskyj von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Der ukrainische Präsident war zuletzt im Oktober vergangenen Jahres in Berlin zu Besuch. Beim Staatsbesuch gilt die höchste Sicherheitsstufe. In der Hauptstadt kam es zu massiven Beeinträchtigungen im Stadtverkehr.
Nicole Markwald war das aus dem Hauptstadtstudio, ja, und eben dieser Besuch von Selenskyj, wir haben es eben schon gehört, hat natürlich Auswirkungen, denn wer heute in der Innenstadt unterwegs sein sollte, der muss umplanen, denn es gibt eine hohe Sicherheitsstufe und das bedeutet Einschränkungen auch bei Bus, U und S-Bahn. RBB 24 Inforadio-Reporterin Jessica Wiener, die hat sich trotzdem auf den Weg gemacht, steht jetzt für uns mit dem Ü-Wagen unter den Linden. Jessica, was merkt man denn vom Besuch aktuell bei dir?
Also hier unter den Linden direkt, ehrlich gesagt, mittlerweile kaum mehr was. Es ist nicht verstaut, das ist nicht aufgeregt. Unter den Linden, so wie immer, würde ich fast sagen. Das Einzige, was wirklich anders ist, ist der Hubschrauber, der seit heute Morgen immer wieder über unseren Köpfen kreist. Und das auch so lange tun wird, solange Selenskyj eben noch in der Stadt ist. Das hat mir vorhin ein Polizist gesagt. Da merkt man dann schon, ist doch was los. Am U-Bahnhof Bundestag, der hier gleich ist, hat man auch vormittags was gemerkt. Auffallend viele Menschen waren dort, die kamen nicht rein, weil der U-Bahnhof ist ja gesperrt. Aber sie waren alle unaufgeregt, gingen dann eben gemeinsam weiter auf der Suche nach dem nächsten offenen Bahnhof. Etwas mehr gesehen hat man dann hier direkt um die Ecke im Regierungsviertel, am Bundeskanzleramt, am Reichstagsgebäude. Dort war heute Morgen noch ein Durchkommen möglich für Fußgänger und Radfahrer. Aber man musste sich doch schon ziemlich schlängeln, vorbei an wirklich sehr, sehr vielen Polizistinnen und Polizisten und ihren vielen Mannschaftswagen. Die wurden ja noch fix aus anderen Bundesländern anbeordert, um hier eben die Sicherheit zu gewährleisten. Das haben sie auch getan, vor allem mit Absperrungen und Umleitungen. Die Polizisten, die ich gesehen und gesprochen habe, waren die meiste Zeit damit beschäftigt, vor allem Touristen den Weg zu zeigen, wie sie denn jetzt vom Hauptbahnhof rüber in Richtung Regierungsviertel kommen. Denn das ging ja schon seit dem Morgen nicht mehr über den direkten Weg. Die Gustav-Heinemann-Brücke, die war zu. Auch die Moltke-Brücke für Otto-Normalverbraucher zu. Da kam nur noch die Polizei selbst rüber. Für anderen hieß es den Halbkreis rum bis hin zur Kronprinzenbrücke. Das haben die Menschen dann eben auch gemacht. Der eine oder andere mit Rollkoffer in der Hand, der hat da vielleicht auch mal ein bisschen gestöhnt. Aber alles in allem waren alle recht verständnisvoll. Staatsbesuch ist Staatsbesuch, da ist das dann halt so der Tenor. Gemecker und Gemotze gab es eigentlich nur vereinzelt, hat mir einer der Polizisten an diesen Absperrungen erzählt. Er glaubt, dass das dann wohl die Einheimischen waren, die vielleicht eher genervt von Einschränkungen sind. Und die gibt es ja schon. Am markantesten wahrscheinlich rund um den Tiergarten, beim Schloss Bellevue und am Potsdamer Platz. Absolute Sperrzone gilt dort, heißt, kein Durchkommen bei der Lenné-Straße, Ebertstraße, Potsdamer Straße, am Potsdamer und Leipziger Platz und der Bellevue-Straße bis 22 Uhr ist das offiziell angegeben. Wenn der ukrainische Präsident dann heute Abend auch wieder abreist Richtung Flughafen, wird es wahrscheinlich auch nochmal zu kurzfristigen Sperrungen kommen. Das könnte dann auch nochmal die S-Bahn betreffen. Hier war die Ansage ja, man fährt auf Sicht, spricht sich mit der Polizei ab. Betroffen soll dann am ehesten die Stadtbahn sein zwischen Zoo und Ostkreuz. Hier der Tipp, kurz vor der Abfahrt doch nochmal im Internet oder über die einschlägigen Fahrinfo-Apps informieren. Die werden recht zuverlässig und schnell aktuell gefüttert, auch eben sehr kurzfristig.
Vielen Dank. Live aus Berlin-Mitte war das Jessica Diener. Und Sie haben es gehört, es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis alle Verkehrsbeschränkungen aufgehoben sind. Grund dafür ganz klar der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hier in Berlin. Am Mittag gab es ja eine Pressekonferenz. Und was da rausgekommen ist, darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio um kurz nach 4. Jetzt haben wir es erst mal 3:10. Themawechsel. Wenn wir über Klimawandel, die Folgen und den Kampf dagegen berichten, da sind die Meldungen eigentlich selten erfreulich. Jetzt aber gibt's mal was Positives zu vermelden, denn die Europäische Union hat die Klimaziele für 2030 aktualisiert und zeigt sich überzeugt, sie könnte es schaffen, bis dahin die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 mehr als zu halbieren. Ob denn dieser Optimismus begründet ist, das erläutert EU-Korrespondent Jakob Mayer.
Die Mitgliedstaaten sind nach Angaben der EU-Kommission auf dem besten Weg, das Klimaziel für 2030 zu erfüllen. Bis dahin muss die EU ihren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase um 55% gegenüber dem Wert von 1990 gesenkt haben. Die Kommission hat zusammengerechnet, was die EU-Länder durch ihre nationalen Klimapläne und gemeinsame Maßnahmen erreichen. Daraus ergibt sich nach den Worten von Klimakommissar Wopke Hoekstra ein Reduktionswert, der sehr nahe an der Vorgabe liegt. Wenn die Mitgliedstaaten ihre Pläne zusammen mit den anderen EU-Maßnahmen ganz umsetzen, sind wir auf dem besten Weg, die Netto-Treibhausgasemissionen um etwa 54% zu reduzieren. Das ist nur ein Punkt unter unserem Ziel von 55%. Bisher hat die EU ihre Emissionen laut Hoekstra um 37% gegenüber 1990 gesenkt, ist nach seinen Worten also auf Kurs. Wenn wir so weitermachen, werden wir es schaffen, erklärt der Klimakommissar. Die stellvertretende Kommissionschefin Teresa Ribera verweist auf die enormen Kosten von Extremwetterereignissen. Die klimabedingten wirtschaftlichen Verluste in der EU allein für den Zeitraum zwischen 2021 und 2023 beziffert sie auf 163 Milliarden Euro. In den Anstrengungen nachzulassen ist deshalb für Ribera keine Option. Wir haben große Fortschritte gemacht, aber wir müssen weiterarbeiten, um unsere Wirtschaft CO2-frei zu machen. Die Analyse der Kommission zeigt allerdings, dass die Mitgliedstaaten auf dem Weg zum Klimaziel unterschiedlich gut vorankommen. Belgien, Estland und Polen haben noch gar keine endgültigen Pläne vorgelegt. Einige Staaten müssen sich nach Ansicht der Kommission im Transportwesen, bei der Gebäudedämmung und in der Landwirtschaft stärker anstrengen. Auch müssten EU-Länder mehr tun, um die Vorgaben bei Landnutzung und Forstwirtschaft zu erreichen. Klimakommissar Hoekstra betont, natürlich muss dem Ehrgeiz auf dem Papier auch der Ehrgeiz in der realen Welt gegenüberstehen. Deshalb werden wir unsere Mitgliedstaaten weiterhin unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten, um das zu erreichen. Das gilt auch für den Umstieg auf Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Der politische Wille ist da, sagt die Kommission, um Windparks schneller zu genehmigen und Projekte zu fördern. Das müsse jetzt schnell umgesetzt werden. Dann sei das Ziel zu schaffen, in der EU 42,5% der Energie bis 2030 aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Insgesamt sieht Brüssel in der EU eine gute Grundlage, um bis Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich keine Klimagase mehr auszustoßen und die Vorgaben des Abkommens von Paris zu erfüllen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten. Es bleibe aber noch einiges zu tun, betonen die Verantwortlichen. Die Kommission will noch vor der Sommerpause einen Gesetzesvorschlag für das Klimaziel für 2040 vorlegen. Bis dahin will die EU ihre Emissionen um 90% senken.
Die EU aktualisiert ihre Klimaziele für 2030. Ein Beitrag aus Brüssel war das von Jakob Mayer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, und da geht's wieder live zum Tennis. Regen hat heute bei den French Open den Ablauf verzögert. Die Spiele auf den Außenplätzen wurden unterbrochen. Betroffen war auch das Match von Daniel Altmaier. Guido Ringel ist uns heute wieder zugeschaltet aus Paris. Guido, es wird ja wohl wieder gespielt inzwischen. Wie sieht's denn aus für Altmaier?
Tja, also zum Wetter, die Sonne lacht, so schnell kann das gehen hier in Paris, warm ist es allerdings trotzdem noch nicht und die Aussicht für Daniel Altmaier ist ebenfalls, so wie das Wetter, sehr abwechslungsreich und gemischt. Also er führt zwar mit 2-1 in den Sätzen, hat jetzt aber im vierten Durchgang immer wieder Probleme, seinen Aufschlag durchzubringen gegen Vítko Priva aus Tschechien. Der ist wirklich ein starker Gegner heute für einen Altmaier, der nicht so viel riskiert wie noch im Match zuvor. Das hat ihm gut getan, das hat da sein Spiel ausgezeichnet, dass er da seine Chancen gesucht hat, mit viel Druck agiert hat, einigem Risiko. Das hat sich ausgezahlt. Er steht jetzt hier in der zweiten Runde, aber dieser Vítko Priva ist einer, den er noch irgendwie niederringen muss. Er hat jetzt auch der Tscheche Satzball in dieser Phase bei Aufschlag Altmaier. Also das kann hier gut und gerne noch in den fünften Satz gehen und da sind dann, ich will jetzt nicht sagen, eigene Gesetze, aber da ist dann immer schwer auszumachen, wer da irgendwie vorne liegt. Altmaier allerdings bringt das Kunststück jetzt fertig, mal diesen Satzball abzuwehren. Also ausgeglichener vierter Durchgang weiterhin. Schauen wir mal.
Dann lass uns mal über Eva Lüß sprechen, die deutsche Nummer 1. Die ist ja bereits in der zweiten Runde ausgeschieden, verlor gegen eine Qualifikantin. Dabei hat sie doch bei ihrem Sieg in der ersten Runde einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Was war denn da los?
Ja, sie hat nie in einen Rhythmus gefunden heute. Nach eigener Aussage war sie oft einen Schritt zu spät, hat kein Gefühl für den Platz gefunden und war deswegen nicht drin in der Partie gegen Victoria Mboko aus Kanada. Und das ist eine, die sie eigentlich schlagen hätte müssen. 18 Jahre jung, Qualifikantin, steht zum ersten Mal bei einem so großen Turnier im Hauptfeld und Eva Lüß mit ihren 23 Jahren hat natürlich schon mehr erlebt, auch mehr Gutes, aber heute stand sie so ein bisschen neben sich und hat dann in zwei Sätzen verloren. Schade für sie, denn es wäre vom Papier her einfach deutlich mehr drin gewesen als nur die zweite Runde. Aber diese Chance hat sie heute nicht nutzen können. Also bei den Frauen keine deutsche Spielerin mehr im Einzel.
Ja, das hast du gerade angesprochen. Eine ziemlich enttäuschende Bilanz, aber natürlich auch ein Ausdruck vielleicht der schlechten Situation allgemein im deutschen Frauentennis. Wie siehst du das?
Ja. Ja, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Es gibt seit Jahren Schwierigkeiten mit dem deutschen Nachwuchs. Immer mal wieder wird der eine oder andere Name genannt, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Aber so richtig schafft dann niemand den Durchbruch seit dem Rücktritt von Angelique Kerber spätestens. Und auch Petkovic und Görges, die drei haben ja immer noch so die Fahne oben gehalten. Aber seit die weg sind, ist es halt wirklich offenbar geworden, welche Lücke da klafft. Eine Eva Lüß ist die beste Deutsche, aber nur Nummer 59 in der Weltrangliste. Und hier beim Grand Slam auch in der zweiten Runde raus. Also wir müssen es nicht beschönigen. Das deutsche Damentennis vor allem hat ein Problem.
Vielen Dank, Guido Ringel war das live von den French Open in Paris.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de. Musterhausküchen.
So, das Wetter für Berlin und Brandenburg. Die Natur kann sich heute freuen, denn es gibt viel Regen. Da sind auch Gewitter mit dabei. Temperaturen aktuell zwischen 13 und 20 Grad. In der Nacht dann ziehen die Schauer langsam wieder ab. Dann geht's runter auf 10 bis 8 Grad. Und morgen am Vatertag, am Feiertag, da wird's richtig nett. Ein gutes Ausflugswetter, wechselnd bewölkt. Dazu immer wieder Sonne und trocken. Und das Ganze bei 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhaveland zwischen Dreieck Werder und Leest erheblicher Stau an einer Baustelle 50 Minuten plus. Auf der südlichen A10 Stau nach Unfällen in Richtung Frankfurt-Oder zwischen Ludwigsfelde Ost und Rangsdorf 15 Minuten. Und zwischen Raststätte Fichtenplan und Niederlee mit 20 Minuten. Vorsicht auf der B5. Wustermark Richtung Nauen. Im Bereich der Auffahrt Bredow steht ein defektes Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin. Wegen des Staatsbesuchs wird es heute den ganzen Tag über kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Auf dem Stadtring A100 Stau in beiden Richtungen zwischen Wedding und Kreuz Schöneberg. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg dauert es entsprechend länger. Weitere Staupunkte: Fennbrücke, Hauptbahnhof Schlesisches Tor, Elsenbrücke sowie die Umfahrungen der maroden Wuhlheidebrücke. Auf den Pendlerstrecken stadtauswärts ist es voll geworden, zum Beispiel Prenzlauer Promenade, Malchower Chaussee, Landsberger Allee, Altbiesdorf und Fürstenwalder Damm.
Damit haben wir es 15.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Es ist ein Besuch in schwierigen Zeiten, denn die Ukraine wird weiter von Russland angegriffen. Eine Waffenruhe ist nicht in Sicht. Alle Bemühungen sind bisher ins Leere gelaufen. Fest steht nur, Deutschland steht weiter fest an der Seite Kiews. Die Nachrichten dazu mit Jonas Ziegler.
Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin mitgeteilt. Nach Angaben des CDU-Politikers werden die Verteidigungsminister beider Länder noch heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Merz betonte, dass es keine Reichweitenbeschränkungen geben werde. Die Ukraine könne sich mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland verteidigen. Details wollte er nicht nennen. Das Bundeskabinett hat Gesetze für eine strengere Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Demnach soll eine Einbürgerung wieder frühestens nach 5 Jahren möglich sein, nicht schon nach 3. Außerdem soll der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Aus unserem Hauptstadtstudio Anne-Kathrin Mellmann.
CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen. Außerdem würden sich weniger Menschen auf den Weg nach Deutschland machen. Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen.
Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Laut Bundesagentur für Arbeit waren zwar im Mai rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April. Allerdings waren es rund 197.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Auch in unserer Region gibt es keine Trendwende am Arbeitsmarkt. Thomas Weber, RBB 24.
Eine sonst übliche Frühjahrsbelebung sei weiter nicht zu erkennen, heißt es von der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit. In Berlin registrierten die Arbeitsagenturen rund 218.500 Arbeitslose, 1.000 mehr als im April und knapp 19.000 mehr als vor einem Jahr, bei einer aktuellen Arbeitslosenquote von 10,2%. Im Land Brandenburg meldeten sich knapp 86.000 Männer und Frauen arbeitslos, etwa 500 weniger als im Vormonat, aber fast 5.000 mehr als im Mai letzten Jahres. Hier beträgt die Arbeitslosenquote 6,3%. Gleichzeitig melden die Unternehmen weniger betriebliche Ausbildungsplätze und bislang haben 17.000 Schulabgänger in Berlin und Brandenburg noch keinen Ausbildungsvertrag.
In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs fast 300 meist minderjähriger Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Er hat in der Öffentlichkeit Entsetzen ausgelöst. Auch steht die Frage im Raum, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. Das FEZ in der Berliner Wuhlheide steht jetzt unter Denkmalschutz. Stadtentwicklungssenator Gäbler hat die entsprechende Plakette an das Freizeit- und Erholungszentrum übergeben. Der SPD-Politiker nannte das FEZ ein Juwel der DDR-Architektur. Der Denkmalschutz sei ein wichtiger Schritt, um das zu erhalten. Der Gebäudekomplex wurde von Architekt Günter Stahn entworfen und 1979 eröffnet. Er umfasst Veranstaltungssäle und einen Sportbereich, unter anderem mit einer Schwimmhalle. Ein besonderes Merkmal ist die Verkleidung der Fassade mit Lärchenholz. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Pankow 13 und in Tempelhof 19 Grad, in Fürstenberg 14 und in Rüdersdorf 21 Grad. Nachts bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 15.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und jetzt weiter für Sie im Studio, Bernhard Kempf. Mit dem Handy in die Schule, das ist schon lange Alltag an den deutschen Schulen. Das, was die Jugendlichen freut, ärgert aber die Lehrer, denn die sind von dieser Sache gar nicht begeistert, sind die Kinder doch immer wieder abgelenkt und konzentrieren sich meist nicht auf den Unterricht. Brandenburg verhängt deshalb jetzt ein Handyverbot an seinen Grund- und Förderschulen. Bildungsminister Steffen Freiberg von der SPD gab heute bekannt, dass die Nutzung von Handys ab dem kommenden Schuljahr untersagt ist, und zwar in den Klassenstufen 1 bis 6. Wie diese Entscheidung in den Schulen und auch bei den Eltern ankommt, das fasst rbb24-Reporter Toni Schmidt zusammen.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin:
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor, gerade an den Grundschulen, sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreiselternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das, und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt. Sieht die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten. Und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Ja, das sagt Hanna Kapp, Leiterin der Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam. Berlins Nachbarland greift also durch, wenn es um Handys in der Schule geht. Dass Berlin da bald nachzieht, ebenfalls mit einer landesweiten Regelung, das ist aber nicht zu erwarten. Einzelheiten dazu von unserer Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Zu Handyverboten an Schulen war in Berlin zuletzt im Januar eigentlich alles gesagt worden. Jetzt, nach der Brandenburger Entscheidung, betont CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, sie bleibt bei ihrer bekannten Haltung, ist weiter kritisch, was generelle Verbote angeht. Ein Sprecher der Bildungsverwaltung teilte mit, die Senatorin warne vor, Zitat, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen. Mitte Januar hatten drei SPD-Jugend- und Gesundheitsstadträte aus Marzahn-Hellersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg eine Handyverbotsdebatte ausgelöst. Und zwar mit einem offenen Brief an Günther Wünsch und SPD-Gesundheitssenatorin Ina Ciborra. Die Forderungen darin gingen sogar weiter als die Brandenburger Regelung. Ein grundsätzliches Handyverbot für die gesamte Dauer des Schultags, also nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Pausen. Und das Verbot solle nicht nur für Grundschulen gelten, sondern auch für ober- und berufsbildende Schulen. Die Begründung der drei SPD-Politiker: aus psychologischer, gesundheitlicher und sozialer Sicht überwögen die Nachteile einer unkontrollierten Smartphone-Nutzung während der Schulzeit bei weitem die möglichen Vorteile. Was folgte, war eine mehrtägige Debatte, in der sich alle wichtigen Akteure positionierten. Gegen ein Verbot unter anderem der Landesschülerausschuss, dafür der Verband Bildung und Erziehung. Am Status quo in Berlin wird nun auch der neue Brandenburger Weg erstmal nichts ändern. Die Bildungsverwaltung weist darauf hin, faktisch gäbe es schon die Möglichkeit, die Nutzung von Handys an Schulen einzuschränken oder zu untersagen. Denn jede Schule könne selbst bestimmen, ob Handys mitgebracht und in welchem Umfang sie benutzt werden dürfen. Viele Berliner Schulen machten davon bereits Gebrauch, andere nicht. Auch wenn Senatorin Günther Wünsch Handyverbote skeptisch sieht, ihre Verwaltung betont, Berlin verschließe sich einer sachlichen Diskussion über den Umgang mit digitalen Geräten im Schulalltag nicht.
Soweit der Beitrag von RBB Landespolitikreporterin Sabine Müller. 15.30 Uhr, ganz genau halb vier, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A115 Richtung Dreieck-Nutetal in der Ausfahrt Samund. Dort liegt eine Radkappe. In Lüdersdorf, einem Ortsteil von Wriezen im Oderbruch, hat es vergangene Nacht in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete gebrannt. 13 Menschen wurden dabei verletzt und die Ursache des Feuers wird noch untersucht. RBB 24 Reporterin Stefanie Fiedler war für uns vor Ort.
Es war das erste Mal, dass es in dem Wohnblock in Lüdersdorf, in dem seit 2017 Geflüchtete in 18 Wohneinheiten untergebracht sind, gebrannt hat, sagt Ortsvorsteher Dirk Henning, der heute Morgen gegen 2.40 Uhr aus dem Schlaf geklingelt wurde.
Da hat auch schon eine Frau vor der Tür gestanden, ein Flüchtlingshaus brennt, ob ich eine Leiter habe, die Leute kommen nicht raus. Aber dann war die Feuerwehr schon da.
Henning wohnt nur wenige Gehminuten von der Unterkunft entfernt. Er macht sich sofort auf den Weg. Währenddessen treffen auch schon die ersten Einsatzkräfte ein.
Wir hatten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes dort, wir hatten Polizei dort, unsere Feuerwehren waren dort vertreten, 4 Ortsfeuerwehren und unser Löschzug Wriezen. Bad Freienwalde war noch mit draußen.
Sagt Wriezens Bürgermeister Carsten Ilm, auch er war in der Nacht in Lüdersdorf beim Einsatz dabei. 6 Menschen müssen über eine Drehleiter gerettet werden, 13 werden mit leichten Rauchgasvergiftungen vorsorglich auf die Krankenhäuser der Region verteilt. Aber was ist passiert?
Der Brand ist ausgebrochen in einer Wohnung. Betroffen sind aber die Wohnungen in dem Aufgang. Wir haben 3 Aufgänge in diesem Block und deswegen haben wir jetzt erstmal diesen Aufgang komplett gesperrt.
So Bürgermeister Carsten Ilm. Warum es in dem Wohnzimmer im ersten OG gebrannt hat, das kann die Polizei bisher nicht sagen. Die Untersuchungen der Kriminaltechnik dauern an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht sie aber von keinem Einfluss von außen, also keinem Anschlag aus. Das Zusammenleben der 220 Anwohner in Lüdersdorf mit den rund 80 Geflüchteten gestalte sich auch insgesamt freundlich, haben mir die Anwohner und auch der Ortsvorsteher Dirk Henning gesagt.
Wir hatten bis jetzt noch keine Probleme. Muss aber auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt und mit dem Landrat und dem Beisitzer super klappt, wenn irgendwelche Probleme sind. Hier gab es auch noch nie Vorkommnisse oder so. Oder kleine Sachen mit einem Schulbus oder so, das haben wir dann gleich gelöst.
Die Geflüchteten, deren Wohnungen durch den Brand heute Nacht unbewohnbar geworden sind, wurden nun aber vorerst vom Betreiber, dem Arbeiter-Samariter-Bund, auf andere Unterkünfte in der Region verteilt.
Feuer also in einer Unterkunft für Geflüchtete in Lüdersdorf bei Wriezen. Ein Beitrag von RBB-Reporterin Stefanie Fiedler war das. Wir schauen ins Ausland. Es gab Chaos gestern im Gazastreifen am ersten Verteilzentrum für Hilfsgüter. Dutzende Menschen sind bei den Tumulten verletzt worden. Unser Korrespondent Julio Segador schildert das Leiden der hungernden Bevölkerung in Gaza.
Es waren chaotische Szenen, die sich gestern, nur wenige Stunden nach der Eröffnung des ersten Verteilzentrums westlich von Rafah, abspielten. Die Menschen durchbrachen die Absperrungen und plünderten die Hilfsgüter. Die Sicherheitsleute, schwer bewaffnete US-Söldner flohen angesichts der immensen Menschenmenge. Auch diese Frau aus Gaza City stürmte das Verteilzentrum. Ich nehme mir Essen für unsere Kinder, fühlt mit uns. Wir brauchen jemanden, der sich um uns und die Tragödie kümmert, in der wir uns befinden. Die Schüsse und Bomben sind uns egal. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern Essen bringen. Erst als israelische Kampfhubschrauber aufzogen und Schüsse abgaben, löste sich die Menschenmenge auf. Hosni Abu Amra, ein Vertriebener aus Rafah, flüchtete, weil er um sein Leben fürchtete. Es war ein heilloses Chaos. Die Menschen stürmten los, dann wurde geschossen und wir flohen. Wir haben nichts mitgenommen, was uns angesichts der Hungersnot, in der wir uns befinden, hätte helfen können. Es gab überhaupt keine Ordnung mehr. Aufgrund des Ausmaßes der Hungersnot, die alle betrifft, konnten sie nichts mehr kontrollieren. Die Vereinten Nationen bestätigten unterdessen, dass es bei der Erstürmung des Verteilzentrums 47 Verletzte gegeben haben soll, die vor allem Schusswunden erlitten hätten. Die Schüsse seien vom israelischen Militär abgefeuert worden, sagte ein UN-Sprecher. Meldungen der Terrororganisation Hamas, wonach zudem 3 Personen getötet worden seien, konnten nicht bestätigt werden. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, der das neue Verteilsystem mit der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation mit angeschoben hatte, versuchte die chaotischen Zustände zu relativieren. Wir hatten kurzzeitig einen Kontrollverlust, aber die Situation war schnell wieder unter Kontrolle. Wir werden noch weitere Zentren eröffnen. Die Idee ist grundsätzlich, der Hamas die Plünderungen humanitärer Hilfsgüter als Kriegsinstrument wegzunehmen und sie der Bevölkerung zu geben. Ziel ist es, eine sterile Zone im Süden Gazas zu haben, in der die gesamte Bevölkerung sich zu ihrem eigenen Schutz bewegen kann. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen lehnen dies ab und sprechen stattdessen von Zwangsvertreibung und ethnischer Säuberung. Doch das israelische Militär scheint fest entschlossen, den Druck weiter zu verstärken, um die Menschen im Süden des Küstenstreifens zu konzentrieren zur besseren Bekämpfung der Hamas. Trotz der Tumulte und der chaotischen Szenen nach der Eröffnung des ersten Verteilzentrums gestern will die umstrittene Stiftung GHF heute ein zweites Zentrum eröffnen. Insgesamt sind 4, möglicherweise sogar 8 dieser Verteilzentren geplant.
Soweit aus Tel Aviv der Bericht von Julio Segador.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Mehr Luxus im Ferienflieger, das soll bei Eurowings die Geschäfte ankurbeln. Die Gesellschaft gehört ja die Swiss, Sun Express, Austrian oder Brussels Airlines zur Lufthansa-Gruppe und die fliegt insgesamt etwa 30% aller Verbindungen von und zum Hauptstadtflughafen Willy Brandt und ist damit dort die Nummer 1. Jetzt startet Eurowings also den Markttest mit etwas mehr Komfort. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel über die Pläne.
Eurowings-Flugzeuge für die Mittelstrecke Berlin-Dubai sollen eine aufgewertete Business Class mit komfortableren Sitzen erhalten. Es gibt stets auch einige Geschäftsreisende in diesen Maschinen. Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft solventer Passagiere aus unserer Region, wenn die Airline ihre Mittelstrecke ab etwa 4 Flugstunden bequemer macht? Eurowings-Chef Jens Bischoff begründet, weshalb Berlin-Brandenburg für die Markterprobung als Testmarkt besonders taugt.
Warum Berlin? Es gibt letztendlich keine andere Eurowings-Basis, die zuletzt so stark gewachsen ist wie die Hauptstadt. Und natürlich werden wir mit diesem Sitz auf dieser Teststrecke deutlich niedriger als bei den Wettbewerbern in der Langstrecke liegen, trotz natürlich des Aufpreises zur Eurowings Bisglas sieht.
Was das Komfort-Update kosten wird, ist noch offen. Es soll Geld bringen. Interessant ist allerdings, weshalb Eurowings die Zahlungsbereitschaft von Geschäftsreisenden ausgerechnet in unserer Region testet. Die Airline steht vor ihrer größten Flottenmodernisierung. 2027 werden die ersten 9 Boeing 737 MAX 8 in der Flotte erwartet. Eurowings trifft mit ihrer größten Investition in deutlich abgasärmere Mittelstreckenmaschinen auf ein schwieriges Marktumfeld.
Das Umfeld ist nicht gerade einfach aktuell. Die Standortkosten sind in Deutschland enorm hoch. Wir haben in Deutschland weiterhin ein Rezessionsumfeld und wir haben natürlich auch die politischen Spannungen bis hin zu Zollthemen, die natürlich auch aktuell die Presse überlagern. Und deswegen ist natürlich das alles andere als ein, ja, ich sag mal, Walk in the Park.
Kein Spaziergang also. Unsere Region ist Testmuster für einen rauen Markt. Insgesamt schaut Eurowings-Chef Jens Bischoff jedoch wieder zuversichtlich in die nähere Zukunft.
Wir peilen selbstverständlich das dritte Jahr in Folge mit sehr guten und ordentlichen Gewinnen an. Aber man sieht natürlich auch, dass natürlich erhebliche Beträge oder Teilbeträge des Ticketpreises schlichtweg in staatlich induzierte Kosten fließen. 30 Euro, die man one way aus Deutschland abfliegend, weil die alleine für Luftverkehrssteuer, für Flugsicherung und für die Sicherheitskontrolle am Flughafen schlichtweg draufgehen.
Luxussitze sollen dafür sorgen, dass sich die Flüge für Eurowings dennoch besser rechnen.
Eurowings testet etwas mehr Komfort auf seinen Flügen. Der Beitrag war von Johannes Frevel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafenland zwischen Dreieck Werder und Leest. Stau an einer Baustelle plus 50 Minuten. Auf der südlichen A10 nach Unfällen zwischen Ludwigsfelde Ost und Dreieck Spree auf 40 Minuten plus Richtung Frankfurt-Oder. In Berlin ist es voll geworden. Bitte planen Sie überall mehr Zeit ein. Zusätzlich Sperrungen wegen des Besuchs von Präsident Zelensky. Stau auf dem Stadtring A100 in Richtung Wedding ab Detmolder Straße 20 Minuten plus und Richtung Neukölln bis Funkturm 15 Minuten.
15.40 Uhr haben wir es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Alle Bemühungen der Europäer und der USA um eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine hatten bisher keinen Erfolg. Bundeskanzler Merz hat heute den ukrainischen Präsidenten zu Gast und es gibt viel zu besprechen. Ein Thema auch die deutsche Unterstützung. Die Nachrichten mit Jonas Ziegler.
Bundeskanzler Merz hat dem ukrainischen Präsidenten Zelensky bei dessen Besuch in Berlin weitere Hilfe zugesagt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz kündigte Merz an, Deutschland werde die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Dabei werde keine Reichweitenbeschränkung gelten. Aus unserem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Merz bekräftigte, Deutschland werde der Ukraine helfen, solange das nötig ist. Die massiven Luftangriffe vom Wochenende sprechen nicht die Sprache des Friedens, sondern die Sprache eines aggressiven Angriffskriegs, so der Bundeskanzler. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wurde am Mittag mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Am Nachmittag hält sich Zelensky zu einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue auf.
Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Der Brandenburger CDU-Politiker Abraham ist neuer Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen. Das hat der Bundestagsabgeordnete auf Anfrage von RBB 24 bestätigt. Holger Brandenbusch.
Abraham ist Bundestagsabgeordneter für den Brandenburger Wahlkreis Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz. Der 58-jährige Jurist ist unter anderem Mitglied der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Er war auch schon Gesandter an der deutschen Botschaft in Warschau. In einer ersten Reaktion sprach er von einem Herzensanliegen. Es müssten alle politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen entlang der Neiße und der Oder gemeinsam gedacht werden, erklärte Abraham.
In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs fast 300 meist minderjähriger Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Er hat in der Öffentlichkeit Entsetzen ausgelöst. Auch steht die Frage im Raum, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht schon früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. Ein mutmaßlich chinesischer Hackerangriff gegen das Außenministerium in Tschechien alarmiert die NATO und die EU. In einer gemeinsamen Erklärung der 32 NATO-Staaten heißt es, man beobachte die böswilligen Cyberaktivitäten Chinas mit wachsender Besorgnis. Die EU teilte zeitgleich mit, Brüssel stehe bereit, bei Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die Attacke hat nach offiziellen Angaben bereits 2022 begonnen. Medieninformationen zufolge konnte China dadurch vermutlich jahrelang E-Mails tschechischer Diplomaten mitlesen. Prag hat wegen des Falls den chinesischen Botschafter einbestellt. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Nach Angaben des Unternehmens werden die Extrakosten ab dem 1. Juli abgeschafft. Alexandra Karolczyk, RBB 24.
Bisher mussten Nutzer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent die Minute Blockiergebühren bezahlen, wenn ihre Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Das soll nun nachts anders werden. Wer ab Juli zum Beispiel um 20 Uhr das E-Auto an den Stadtwerke-Ladestationen anschließt und es um 6 Uhr morgens abholt, zahlt dort lediglich den geladenen Ökostrom. Dennoch ruft das Unternehmen zu gegenseitiger Rücksicht auf, damit die Ladestellplätze nur ladenden Fahrzeugen vorbehalten bleiben.
Für die deutschen Tennisdamen sind die French Open in Paris schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin ist Eva Lys in der 2. Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer 1 verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Köpenick 20 Grad, in Potsdam 15 und in Mannschnum-Oderbruch 20 Grad. Nachts letzte Schauer, später aufgelockert oder klar bei 11 bis 8 Grad. Morgen mal sonnig, mal wolkig und meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der B158 Berlin-Gielsdorf. Zwischen Abzweig nach Tiefensee und Werftpfuhl liegt ein Ast auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Viele Optiker schicken Brillen und Gläser an große Werkstätten, um sie bearbeiten zu lassen. Aber insbesondere die kleinen Betriebe machen einiges noch selbst. So wie Maske und Maske Augenoptik in Berlin-Charlottenburg. In dem hellen Altbauladen gibt es eine kleine Werkstatt gleich neben dem Eingangsbereich. Hier surrt gerade ein Schleifautomat.
Damit schleifen wir unsere Gläser. Der brandet praktisch ein Brillenglas in die Form. Die Flächen, also die Stärke der Gläser, die ist schon drin in dem Rohling und wir passen das halt ein, dass das nachher in der Brillenfassung richtig sitzt.
Erklärt Inhaberin Birgit Maske. Es braucht manchmal mehrere Durchgänge im Schleifautomat und ein bisschen Fummelei, um das Glas in das Brillengestell zu bekommen. Dafür wird das Gestell erwärmt, um es geschmeidiger zu machen, bis irgendwann ein kleiner Klick kommt und das Glas in der Fassung sitzt. Es sei eben ein Handwerk, sagt die Optikerin. Maske hat das Unternehmen vor 27 Jahren mit ihrem Mann zusammen aufgebaut. Sie liebt ihren Beruf, aber nicht den Aufwand, den sie für die Verwaltung erbringen muss. In dem kleinen Betrieb macht sie das selbst, neben ihrer eigentlichen Arbeit am Kunden. Die Bürokratie sei mit der Zeit immer mehr geworden, sagt Maske. Und nennt Beispiele.
Dann haben wir mittlerweile diese Abgabe für Verpackungen, Verpackungsabgabe. Also es sind alles ganz viele Sachen, um die wir uns ja ständig kümmern müssen. Und es wird schon immer aufwendiger. Also es hat nicht abgenommen in den letzten Jahren. Auch die Anmeldung bei den Krankenkassen für die Gesundheitshandwerke. Das heißt, wir müssen uns jetzt regelmäßig prequalifizieren lassen. Das ist einfach vom bürokratischen Aufwand wirklich immens.
Damit Maske mit der Krankenkasse abrechnen kann, muss sie eine sogenannte Präqualifizierung durchlaufen. Und das immer wieder alle 3 Jahre. Wenn sie die Unterlagen ausdruckt, ist der Stapel rund 2 Zentimeter hoch.
Das geht vom Mietvertrag des Geschäftes Bis vor 3 Jahren brauchten wir noch ein polizeiliches Führungszeugnis. Das ist jetzt wurde jetzt fallen gelassen. Aber also es ist wirklich schon sehr aufwendig. Die Geschäftsräume müssen bestimmten Anforderungen entsprechen. Ich muss meinen Augenprüfraum verdunkeln können. Ich muss dann ein Waschbecken haben. Manche Dinge sind, finde ich, für mich auch total selbstverständlich. Trotzdem wird natürlich geprüft, ob die da sind.
Es ist ein Aufwand, den manche Augenoptiker scheuen. Nach einer Umfrage des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen, kurz ZVA, rechnen schon jetzt rund 17% der inhabergeführten Betriebe nicht mehr mit den Krankenkassen, mit der GKV ab. Und weitere 17% wollen künftig darauf verzichten. Christian Müller, Präsident des ZVA, beschrieb Anfang April auf einer Pressekonferenz die möglichen Folgen.
Wenn dieses eine Drittel der Kollegen dem Versicherten den Rücken kehrt oder den Krankenkassen den Rücken kehrt, dann werden besonders stark sehbehinderte Menschen das zu spüren bekommen. Denn die aufwendigen Kontaktlinsenversorgungen, die vergrößernden Sehhilfen, die werden in dem Moment nicht mehr geliefert. Das ist Leistung der GKV. Und diese Versorgung findet auch nicht bei den Filialisten statt in der Regel. Das heißt, gerade auf dem Lande könnte es zu Versorgungsproblemen in dem Fall kommen.
Das Problem ist, dass die Kostenerstattungen der gesetzlichen Krankenkassen nur einen kleinen Teil des Branchenumsatzes der Optiker ausmachen. 2,4%. Denn Erwachsene erhalten nur in besonders schweren Fällen Sehhilfen auf Rezept. Der größte Anteil wird privat finanziert. Lediglich Kinder bekommen Brillen von der Krankenkasse immer bezahlt. Weil die Präqualifizierung zeitintensiv und teuer für die Augenoptiker ist, verzichten immer mehr darauf. Andere Gesundheitshandwerke haben gar keine Wahl, wie die Orthopädietechniker, die zum Beispiel Einlagen, Orthesen oder Prothesen herstellen und anpassen. Bei ihnen läuft fast alles übers Rezept. Und weil die Gesellschaft immer älter wird, steigt die Zahl der Versorgungsfälle, zeigt die Statistik. Auch Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbands, bestätigt, dass die Nachfrage hoch ist.
Es ist jetzt schon so, dass über 50% unserer Aufträge die Generation 65 plus betrifft. Insofern ist das gut, aber wir haben viele andere Probleme und Herausforderungen.
Zu den größten Problemen der Betriebe zählt auch eher die Bürokratie und die nach seinen Angaben schwierige Zusammenarbeit mit den Krankenkassen.
Die Bürokratie ist ein Riesenproblem, weil es herrscht bei den Kostenträgern ein Riesenmisstrauen uns gegenüber. Und wir müssen alles doppelt und dreifach dokumentieren und belegen, obwohl es gar keinen richtigen Grund dafür gibt. Wenn ich jetzt ein teures Krebsmedikament in der Apotheke hole, brauche ich nicht mal eine Unterschrift zu leisten. Und bei uns müssen wir sie für solche Dinge, was weiß ich, 13 Formulare ausfüllen, damit wir es überhaupt abrechnen können.
Dazu kommt die Flut an Formularen und unterschiedlichen Verträgen. Damit ein Produkt mit der Krankenversicherung abgerechnet werden kann, müssen Leistungserbringer, also die Betriebe, oder stellvertretend Verbände wie die Innungen für diese Produktgruppe einen Rahmenvertrag schließen mit einzelnen Kassen oder Kassenverbänden wie den AOKs oder BKKs.
Es gibt über 1000 Verträge in unserem Bereich, was fast nicht handelbar ist, für größere Betriebe schon, für kleinere Traditionsbetriebe mit 5 bis 10 Mitarbeitern ist das fast nicht handelbar.
Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen verweist auf Nachfrage darauf, dass beim Abschluss von Rahmenverträgen jedem Leistungserbringer oder Verband Vertragsverhandlungen ermöglicht werden müssen. Dies führe naturgemäß zu einer Vielfalt von Verträgen, die sich gegebenenfalls nur in Nuancen unterscheiden. Einfachere Lösungen seien seit ein paar Jahren vom Gesetzgeber nicht mehr erlaubt. Für die Betriebe bedeutet das einen enormen Aufwand, etwa für Paul Schulze Orthopädie und Bandagen mit Sitz in Berlin-Schöneberg. Das Unternehmen hat im April seinen 90. Geburtstag gefeiert. Die Inhaberin heute heißt Petra Menkel. 29 Mitarbeiter gibt es in ihrem Betrieb. 8 davon sind für die Verwaltung zuständig. 2 kümmern sich ausschließlich um die Rezeptabrechnungen.
Unsere Mitarbeiter sind natürlich damit auch total überfordert, weil unsere Branchensoftware leider noch nicht in der Lage ist, wenn ich eintippe, Kniebandage, Barmer Ersatzkasse, Berlin, dass dann gleiches aufploppt, 68,50 Euro für diese Kasse. Das funktioniert einfach noch nicht, weil sich die Verträge im Hintergrund immer wieder ändern und anpassen. Jede Kasse hat ein anderes Formular, jede Kasse hat andere Grundlagen, das ist ganz schrecklich.
Paul Schulze Orthopädie und Bandagen passt Kompressionsstrümpfe an, fertigt Mieder, orthopädische Schuhe und Prothesen. Vieles davon ist noch richtige Handarbeit und arbeitsintensiv. In der Werkstatt steht auf einem Gestell das Modell eines Oberschenkels. Eine Mitarbeiterin arbeitet an einer Prothese, die an diesen Oberschenkel angepasst werden muss. Dafür hat sie einen Abdruck des Stumpfes gemacht, diesen mit Gips ausgefüllt und nun soll ein Probeschaft gegossen werden. Im Ofen wird dafür gerade eine Platte aus speziellem Kunststoff erhitzt, die dann über das Gipsmodell gestülpt wird, wie Menkel erklärt. Das geht nur zu zweit.
Jetzt kommt das Kunststoffmaterial warm aus dem Ofen. Das hängt jetzt durch, wird über den Gips drüber gemacht. Dieser Rahmen wird jetzt nach unten gedrückt von den beiden Kollegen, nach Möglichkeit schön gleichmäßig, damit wirklich die Dicke auch gleichmäßig bleibt. Dieser Rahmen kommt jetzt auf den unteren Kunststoffring. Na, jetzt drücken die Kollegen wieder mit Handschuhen das Kunststoffmaterial an den Gips ran. Und jetzt wird ein Unterdruck angesetzt. Das sieht man jetzt gleich, wenn er jetzt macht, er den an. Da wird rangedrückt und jetzt wird es abgesaugt und jetzt wird eben der äußere Ring an den inneren Ring gedrückt und die Luft aus dem Schaft rausgesaugt.
So liegt der Anprobeschaft direkt am Modell des Stumpfes an. Wenn er ausgehärtet ist, kann der Kunde ihn anprobieren und dann wird er angepasst. Das ist Handwerk, für das Azubis viel lernen müssen. Metall schleifen, treiben, feilen, den Umgang mit Gips, Holz, Leder, Kunststoffen. Die Orthopädie-Technik sei fast eine Feinmechanikerlehre, sagt Menkel.
Und das ist, ich finde, immer noch den großartigsten Beruf, den es gibt. Ja, weil er so vielfältig ist, weil man so viele Dinge tun kann. Vom klassischen, ich feile eine Schiene passend, bis zur Hightech-Versorgung, die nur noch computergesteuert ist. Wo ich also wirklich über einen Laptop oder über ein Handy mit den Kunden Hand- und Fingerbewegungen übe. Also das ist, wo gibt's das? Nirgendwo. Nur bei uns.
Und trotzdem haben viele Orthopädie-Techniker Probleme, Nachwuchs zu finden. Zum einen, weil eine Ausbildung einfach nicht so hoch angesehen werde wie ein Studium, so Menkel. Und weil Angestellte in diesem Bereich neben der Fingerfertigkeit auch viel Empathie brauchen, um mit den Patienten umzugehen, die mitunter schwere Schicksalsschläge erlitten haben. Und ein dickes Fell, um diese Geschichten psychisch wegzustecken.
Wir finden schon Azubis, aber es ist schwer, welche zu finden, die diese ganzen Dinge erfüllen. Das ist schwer. Die Fachkräfte zu halten ist schwer, weil manche dann auch sagen, naja, ist ein toller Beruf, ich habe viel gelernt, ich kann ja alles machen. Ich kann ja auch in die Mechanik gehen, ich kann ja auch ins Büro gehen. So, die können auch weg.
Und zwar dorthin, wo sie mit ihrer Ausbildung deutlich besser verdienen. Dass Fachkräfte nach der Ausbildung abgeworben werden, beobachtet auch Jan Dannenbring, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt beim Zentralverband des Deutschen Handwerks.
Da stehen wir im Wettbewerb mit allen anderen Betrieben und gerade in den industriellen Ballungszentren ist es natürlich ein besonderer Wettbewerb, dem wir da ausgesetzt sind, mit eben den großen Industrieunternehmen, die oft noch bessere Rahmenbedingungen pikunierer Art bieten können. Also Stichwort höhere Löhne, Altersvorsorge und dergleichen mehr.
Das reißt Löcher. Laut Bundesinnung kommen auf 16 qualifizierte Bewerber in der Orthopädietechnik 100 freie Stellen. In anderen Gesundheitshandwerken sieht es nicht besser aus. Auch die Zahntechnik gilt als Engpassberuf. Hörakustiker werden ebenfalls händeringend gesucht. Und bei den Optikern konnte nach einer Umfrage der Berufsinnung nur ein Drittel der suchenden Betriebe ihre Stellen zuletzt wie gewünscht besetzen. Helfen könnte tatsächlich mehr Geld von der Krankenversicherung, womit Mitarbeitende im Gesundheitshandwerk besser bezahlt werden könnten. Allerdings macht der Experte des Handwerksverbands wenig Hoffnung angesichts der klammen Krankenkassen.
Gerade die Gesundheitshandwerke sind ganz entscheidend von der Situation in den sozialen Sicherungssystemen abhängig. Und da wachsen die Bäume nicht in den Himmel im Moment. Wir ganz im Gegenteil, da drohen Strukturreformen im Gesundheitsbereich auch und im Pflegebereich, die sehr wahrscheinlich auch erforderlich sind. Aber die müssen ausgewogen durchgeführt werden und nicht einseitig zu Lasten der Anbieter im Handwerk.
Um die Personalsituation zu verbessern, will er neue Zielgruppen erschließen. Also mehr Frauen ins Handwerk locken oder Menschen mit Behinderungen, Migranten und ausländische Fachkräfte. Und setzt dafür auf die Pluspunkte, die das Handwerk seiner Meinung nach bietet.
Geld ist nicht alles, auch die Zufriedenheit im Job spielt eine große Rolle, eben dieses Miteinander in den kleinen Betrieben. Und da kann das Handwerk auch viel punkten.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor?
Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
Stau in Brandenburg ab 20 Minuten Verzögerung. Westliche A10 Richtung Dreigrafenland zwischen Dreieckwerda und Spandau über eine Stunde plus. Südliche A10 in Richtung Frankfurt oder nach Unfällen zwischen Ludwigsfelde West und Dreieck Spreeau 45. In Berlin ist es voll geworden. Bitte planen Sie überall deutlich mehr Zeit ein. Zusätzlich gibt es Sperrungen wegen des Besuchs von Präsident Zelensky. Auch im Bahnverkehr deshalb Einschränkungen. Staus auf dem Stadtring A100 Richtung Wedding ab Detmolder Straße 20 Minuten, Richtung Neukölln bis Funkturm 15 Minuten. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg dauert es länger. Auch sonst zahlreiche Staus in der Innenstadt, zum Beispiel auf den Umfahrungen der maroden Wuhlheidebrücke, über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Geduld brauchen Sie auch auf den Pendlerstrecken stadtauswärts, insbesondere im Norden und Osten der Stadt. Und Vorsicht bitte auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau liegen Gegenstände auf der linken Spur.
Damit haben wir es 16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Der russische Präsident Putin ist nicht zu Verhandlungen nach Istanbul gereist, um mit der Ukraine über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Die russischen Angriffe gehen weiter. Ja, wie kann man die Ukraine im Abwehrkampf weiter unterstützen? Ein Thema heute in Berlin. Die Nachrichten hat Jonas Ziegler.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder noch heute unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Merz und Zelensky haben außerdem gemeinsame Regierungsgespräche noch in diesem Jahr angekündigt. Dabei sollen die Ministerinnen und Minister beider Kabinette zusammenkommen. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die Bundesregierung hat wie angekündigt einen Großteil ihrer beauftragten Stellen gestrichen. Nach Angaben eines Sprechers wird es künftig nur noch 18 statt 43 geben. Im Koalitionsvertrag hatte sich die schwarz-rote Koalition zum Ziel gesetzt, die Zahl der Stellen zu halbieren. Neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist der Virologe Streeck. Er wurde während der Corona-Pandemie einem größeren Publikum bekannt. Um die deutsch-polnischen Beziehungen kümmert sich künftig der Brandenburger CDU-Politiker Abraham. Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte das Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichten, weil er sein Eigentum als Folge des Klimawandels bedroht sieht. Die Klage wurde aber vom Oberlandesgericht Hamm abgewiesen. Aus Hamm Daniel Kur.
Nach fast 10 Jahren